Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Der Podcast, der zeigt, wie Wissen Neues schafft.
Bevor wir jetzt direkt so richtig einsteigen, sollten wir vielleicht noch ganz kurz was zur Sprache sagen. Also wie wir hier heute Dinge benennen.
Ah ja, absolut. Das ist ein wichtiger Punkt, gerade bei dem Thema.
Genau. Weil wenn wir über Evolution reden, dann sprechen wir ja zwangsläufig über Überleben und Sterben. Wir achten heute aber extrem auf unsere Sprache. Es geht um natürliche Selektion, also dass Individuen aus dem Genpool ausscheiden. Richtig. Weil sie sich, an bestimmte Umweltbedingungen vielleicht einfach nicht optimal anpassen konnten. Und wir verwenden hier absolut keine wertenden Begriffe.
Mhm, exakt. Also wir sprechen nicht von irgendwelchen defekten Lebewesen oder...
Oder solche Begriffe lassen wir komplett weg.
Vollkommen richtig. Der Respekt vor dem Individuum, auch wenn es heute nur ein simuliertes, digitales Lebewesen auf einem Bildschirm ist, der muss gewahrt bleiben.
Absolut. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei den harten Fakten. Forschende am Leibniz-Institut für Altersforschung, also dem FLI in Jena, haben AGs, also AGIs, entwickelt. Ein tatsächlich frei verfügbares und herunterladbares Software-Tool.
Mhm, genau.
Es ermöglicht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Evolution auf einem herkömmlichen Computer zu simulieren und zu untersuchen, wie Lebensspanne und Altern unter unterschiedlichen ökologischen Bedingungen und genetischen Einschränkungen entstehen. In der in PLOS Computational Biology veröffentlichten Studie wird die Plattform näher beschrieben. PLOS steht übrigens für Public Library of Science, ein renommierter wissenschaftlicher Verlag, gegründet 2003. Zurück zum Thema. Die Softwareentwicklung nahm mehrere Jahre in Anspruch und stellt einen wichtigen Meilenstein für die Evolutionsbiologie des Alterns dar.
Ja, und dieser Meilenstein, also das ist eigentlich ein totaler Paradigmenwechsel, weißt du? Dieses Akronym AGES, das steht ja für Aging of Evolving Genomes in Silico.
Okay, also frei übersetzt, das Altern sich entwickelnder Genome im Computer.
Ganz genau. Und dieses in Silico, das ist hier das alles entscheidende Wort. Weil normalerweise, also in der klassischen Biologie, arbeitet man ja in vivo, sprich am lebenden Tier draußen.
Oder halt in vitro, also in der Petrischale im Labor.
Richtig. Aber mit in Silico öffnen wir jetzt eine Tür, die uns evolutionäre Prozesse in einer Tiefe und auch in einer Geschwindigkeit zeigen kann, die im echten Leben einfach völlig unmöglich wäre.
Da stellt sich mir natürlich sofort die Frage, warum uns denn die echte Welt, also die physische Realität, da nicht mehr ausreicht? Warum müssen wir die Evolutionsforschung vom echten Feldweg in den Prozessor eines Laptops verlegen?
Naja, weil wir in der Biologie gegen ein gigantisches Zeitproblem kämpfen. Stell dir vor, du, der uns gerade zuhört, du gehst jetzt raus in die Wildnis.
Okay.
Und du willst studieren, wie sich die Lebensspanne von, sagen wir mal, einer bestimmten Vogelart anpasst. Du bist da draußen einfach zahllosen Variablen gnadenlos ausgeliefert. Ein plötzlicher Kälteeinbruch.
Ein harter Winter, ja?
Genau. Oder die Raubtiere wandern ab. Oder es gibt eine neue Infektionswelle. Nichts davon kannst du kontrollieren. Und noch viel wichtiger, du kannst es nicht exakt reproduzieren.
Hm, verstehe. Und wenn ich dann ins Labor gehe, also fliegen in kleine Boxen sperre?
Dann gewinnst du zwar die Kontrolle über die Variablen, aber du stößt dort an die Grenzen deiner eigenen menschlichen Lebensarbeitszeit. Selbst wenn du kurzlebige Tiere hast, dauern echte evolutionäre Anpassungen Jahre, oft Jahrzehnte.
Oh wow, das heißt, eine Doktorarbeit reicht da gar nicht aus.
Oft nicht, nein. Und das Hauptproblem ist, du kannst die Uhr nicht einfach zurückdrehen. Du kannst nicht sehen, was der eigentliche Auslöser für eine Entwicklung war.
Wenn ich mir das bildlich vorstelle, das ist ja eigentlich so, als würdest du erst in den allerletzten 5 Minuten von so einem epischen, 3-stündigen Kinofilm in den Saal kommen, oder?
Ja, das ist ein super Vergleich.
Weil du siehst dann nur noch, wer überlebt hat. Da steht der Held auf der Leinwand und du musst aus dieser winzigen Szene den gesamten Plot ableiten.
Genau, du fragst dich dann, hatte der Held einen brillanten Masterplan oder war er einfach körperlich überlegen?
Oder ist der Bösewicht vielleicht einfach nur... total zufällig über eine Klippe gestolpert und der Held hatte einfach nur unglaubliches Glück. Betrachten.
Wir schauen uns die Überlebenden von heute an und müssen raten, wie dieser 3-Milliarden-jährige Film der Evolution eigentlich abgelaufen ist.
Wahnsinn. Und mit dieser neuen Software, also mit AGIs, da sitzen wir jetzt quasi im Regiestuhl.
sozusagen, ja. Wir schreiben plötzlich das Drehbuch, wir besetzen die Rollen und das ist das Wichtigste, wir können den gesamten Film von der allerersten Sekunde an auf Play drücken.
Krass. Aber Moment, wie haben Forschende das denn vorher gemacht, wenn sie simulieren wollten? Gab es da keine Mathemodelle?
Doch, natürlich. Aber diese bisherigen Matrix- oder Optimalitätsmodelle, die sind oft an der Stochastik gescheitert.
Also am reinen Zufall.
Richtig, die taten sich unheimlich schwer mit Zufallsereignissen oder mit der massiven Vielfalt, die wir in einer Population finden. Oft haben die einfach nur so abstrakte Durchschnittswerte berechnet. Und AGIS ist da völlig anders. Es ist ein sogenanntes Individual-Based Model, kurz IBM.
IBM, okay.
Und das arbeitet streng nach einem Bottom-up-Prinzip.
Das heißt von unten nach oben. Die Software hat also keine, sagen wir mal, vorgefertigte Kurve für die Lebensspanne einprogrammiert, an die sich die digitalen Tiere dann halten müssen?
Nein, überhaupt nicht. Nichts ist vorgegeben.
Es simuliert wirklich das einzelne, winzige Lebewesen mit seinem eigenen digitalen Genom. Es sucht nach Futter, pflanzt sich fort, kriegt Mutationen und stirbt irgendwann.
Ja, und das, was wir am Ende dann als durchschnittliche Lebenserwartung sehen, das ist lediglich das emergente Resultat, also das Ergebnis aus Millionen von einzelnen kleinen Schicksalen.
Das ist wirklich faszinierend. Die Lebensspanne ist nirgendwo im Code hinterlegt.
Nirgends. Sie entsteht einfach nur durch den Druck der Umwelt und die Genetik.
Lass uns da mal kurz bei den Parametern bleiben. Wenn ich jetzt oder wenn du als Hörer dir diese Software auf deinen Laptop lädst, welche Hebel habe ich denn da? Welche Variablen kann ich einstellen, um meine eigene digitale Welt zu bauen?
Oh, die Möglichkeiten sind da wirklich massiv. Fangen wir mal bei der Ökologie an. Du kannst die externen Gefahren einstellen. Du setzt zum Beispiel Raubtiere in deine Welt und sagst der Software, wie effizient die jagen sollen.
Aha.
Du kannst Krankheitserreger simulieren, Parasiten, die sich ausbreiten. Du kannst sogar die Tragfähigkeit deines Ökosystems bestimmen.
Was heißt das genau, Tragfähigkeit?
Das ist der Punkt, an dem die Population zu groß wird für das vorhandene Futter. Das führt dann unweigerlich zu massiven Hungersnöten. Und du kannst sogar extreme Wetterereignisse einprogrammieren, die jahreszeitlich bedingt einfach mal die Sterblichkeit extrem in die Höhe treiben.
Okay, das ist die Welt drumherum. Und was ist mit den Lebewesen selbst?
Da stellst du die genetischen Spielregeln ein. Also haben wir sexuelle oder asexuelle Fortpflanzung.
Mhm.
Sind es Tiere, die Eier legen, also Ovipari, oder Lebendgebärende, Vivipari? Wie viele Nachkommen gibt es pro Wurf? Und ganz, ganz wichtig, die Keimbahnmutationsrate.
Die bestimmt, wie viele Kopierfehler bei der Fortpflanzung passieren, richtig?
Exakt. Du legst fest, wie fehlerhaft das digitale Erbgut an die nächste Generation weitergegeben wird.
Okay, da muss ich jetzt aber mal kritisch nachhaken. Wenn ich mir das so anmöre, ich baue mir die Umwelt, ich platziere Raubtiere oder eben nicht, ich bestimme die Mutationsrate, da laufe ich doch total Gefahr, das Ergebnis zu manipulieren, oder?
Wie meinst du das?
Naja, wenn ich will, dass meine digitalen Viecher 200 Jahre alt werden, dann lösche ich einfach alle Raubtiere aus der Simulation und verdoppel das Futter. Wie verhindern die Forschenden, dass AGIS einfach nur genau das ausspuckte, was sie sowieso sehen wollen?
Ah, okay. Ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Und genau deshalb gibt es einen zwingend vorgeschriebenen methodischen Prozess in der Studie. Das nennt sich die Burn-in-Phase.
Burn-in? Okay, erklär mal.
Stell dir vor, du bist Ingenieur und du baust ein Modell von einem neuen Wolkenkratzer.
Mhm.
Du stellst das Ding in einen Windkanal. Wenn du den Turm jetzt aufbaust und in der allerersten Sekunde sofort Orkanböen der Stufe 12 drauf loslässt und das Ding stürzt ein,
dann weiß ich nicht, woran es lag.
Genau. War die Architektur schlecht? Oder?
Oder das Fundament war einfach noch gar nicht trocken. Der Beton war noch flüssig.
Richtig. Ohne eine Stabilisierungsphase sagt dir dein Test absolut gar nichts. Und diese Burn-in-Phase bei AGIS ist genau das, das Aushärten des Fundaments.
Okay, das heißt, man lässt das Programm erstmal einfach in Ruhe laufen.
Ja, unter neutralen Basisbedingungen, ohne irgendwelche extremen Störfaktoren. Das Team am FLI lässt die Population oft über Tausende von Generationen rotieren, bis sich ein sogenanntes Mutationsselektionsgleichgewicht einstellt.
Ein Gleichgewicht.
Genau. Die Genetik pendelt sich quasi auf so einen stabilen Ruhepuls ein, neu auftretende Mutationen und der ganz normale evolutionäre Druck halten sich exakt die Waage.
Und erst wenn dieser Beton felsenfest ist, dann dreht ihr an den Knöpfen.
Erst dann.
Dann verändern wir exakt eine einzige Variable. Wir werfen ein neues Raubtier rein oder wir drehen das Futter ab. Und jede noch so kleine Veränderung in der Lebensspanne, die danach passiert,
die muss dann zwingend durch diesen einen Eingriff passiert sein.
Ganz genau. Das ganze statistische Rauschen der frühen Generationen ist durch den Burn-in komplett eliminiert.
Wow. Okay, das leuchtet ein. Nachdem wir jetzt wissen, wie diese Welt gebaut ist und kalibriert wird, lass uns doch mal auf Start drücken. Was ist das größte Aha-Erlebnis dieser Studie?
Das verrückteste Szenario ist wohl das hier. Was passiert, wenn wir eine digitale Population in diese ausbalancierte Welt setzen, die von Natur aus überhaupt keinen Alterungsprozess besitzt?
Warte, gar keinen? Wir starten mit potenziell unsterblichen Wesen.
Ja, potenziell unsterblich. Ihre intrinsische Sterblichkeitsrate, also der innere Verfall, der existiert nicht. Die bleiben ein Leben lang auf demselben niedrigen Level. Und auch ihre Fruchtbarkeit sinkt nie.
Die sterben also nur, wenn sie Pech haben. Wenn ihnen virtuell ein Baum auf den Kopf fällt.
Exakt. Durch externe Zufälle. Und wenn wir diese Spezies nun in Aegis über viele Generationen hinweg laufen lassen, dann beobachten wir etwas wirklich Fundamentales. Die Evolution erfindet das Altern ganz von allein.
Ohne dass irgendwo im Code Altern steht.
Völlig autonom. Nach vielen Generationen sehen wir, dass sobald diese Individuen die simulierte Geschlechtsreife erreichen, ihre Fruchtbarkeit plötzlich langsam sinkt und die Sterblichkeitsrate im hohen Alter massiv nach oben schießt. Das System entwickelt von ganz allein eine klassische Alterungskurve.
Das ist ja der Wahnsinn, weil das widerlegt ja diese völlig gängige Vorstellung, dass Altern so ein aktives Selbstzerstörungsprogramm der Natur ist, oder?
Richtig. Es gibt nicht diesen einen bösen genetischen Schalter, der umgelegt wird, nur um Platz für die Jungen zu machen. Altern entsteht aus einer ganz anderen Mechanik heraus.
Und welche Mechanik ist das? Wie kann etwas Schlechtes wie das Altern entstehen, wenn es keinen Code dafür gibt?
Dafür müssen wir kurz in die echte Theorie eintauchen. Da gibt es die Arbeiten von W.D. Hamilton aus dem Jahr 1966. Hamilton hat damals schon erkannt, dass die Kraft der natürlichen Selektion keine Konstante ist. Sie nimmt ab, je älter ein Organismus wird. Man nennt das den Selektionsschatten.
Den Selektionsschatten? Lass uns das mal für unsere Zuhörenden ein bisschen aufdröseln. Die Evolution bewertet ein Lebewesen ja eigentlich nur nach einer Sache. Fortpflanzung.
Exakt. Nur das zählt.
Wenn ich jetzt also ein Gen habe, das bei einem Individuum, sagen wir mal, mit 2 Jahren einen tödlichen Herzfehler auslöst und das Tier ist erst mit 3 Jahren geschlechtsreif, dann scheidet dieses Individuum zwingend aus dem Genpool aus.
Genau. Es stirbt, bevor es Babys machen kann. Diese schädliche Mutation wird von der Selektion gnadenlos und sofort aussortiert.
Exakt dieselbe Mutation, also derselbe tödliche Herzfehler, erst zuschlägt, wenn das Tier, keine Ahnung, 80 Jahre alt ist.
Dann ändert sich alles. Mit 80 hat dieses Tier schon längst Nachkommen gezeugt. Mehrfach. Der defekte Bauplan für das Herz ist längst an die nächste Generation weitergegeben worden.
Ah, das heißt, für die Evolution ist das Tier in dem Moment völlig unsichtbar.
Genau das ist der Selektionsschatten. Die Selektion ist im späten Alter blind. Es gibt überhaupt keinen evolutionären Druck mehr, die Reparatursysteme für den 80-jährigen Körper am Laufen zu halten. Der Nutzen ist gleich null.
Wahnsinn. Das heißt, spätwirkende, schädliche Mutationen reichern sich einfach über tausende Generationen völlig ungehindert an. Altern ist also kein Programm, sondern einfach Vernachlässigung. Zeigt genau das auf dem Bildschirm.
Ja. Und AGES zeigt noch ein zweites Phänomen, das untrennbar damit verbunden ist. Die antagonistische Pleiotropie.
Okay, das klingt jetzt sehr medizinisch. Antagonistische Pleiotropie. Pleiotropie bedeutet, dass ein einzelnes Gen mehrere unterschiedliche Merkmale auf einmal steuert, oder?
Richtig. Und antagonistisch wird es, wenn diese Merkmale sich gegenseitig bekämpfen. Ein Gen bringt also in der Jugend einen gewaltigen Vorteil, fordert dafür aber im Alter einen richtig grausamen Tribut.
Hast du da ein Beispiel für uns?
Nehmen wir mal den Calciumstoffwechsel. Stell dir ein Gen vor, das pumpt extrem viel Calcium ins System, wenn das Tier noch jung ist. Die Knochen werden schnell extrem stark, das Tier wächst rasant und kann sich viel früher fortpflanzen als alle anderen. Ein riesiger Selektionsvorteil.
Klingt nach einem echten Supergen.
In der Jugend ja, Aber genau dasselbe Gen sorgt dann Jahrzehnte später dafür, dass die Arterien total verkalken und das Tier qualvoll an Herzversagen stirbt.
Oh.
Aber weil der Nutzen in der Jugend, also bei der Reproduktion, so immens hoch war, pusht die Evolution dieses Gen extrem aggressiv durch die ganze Population. Der tödliche Preis im Alter wird einfach klaglos in Kauf genommen.
Weil er ja sowieso in den Selektionsschatten fällt.
Weil das Tier da schon Nachwuchs hat. Das ist so logisch, wenn man drüber nachdenkt. Und Aggies kann auch solche krassen theoretischen Konzepte visualisieren. Nahtlos. Und es geht noch weiter. Aggies bildet sogar dieses mysteriöse Mortality Plateau ab.
Ah, das Sterblichkeitsplateau. Das ist doch, wenn die Sterblichkeitskurve im extrem hohen Alter plötzlich abflacht, oder? Wie bei diesen Supercentenarians, diesen 105-jährigen Menschen, bei denen das Risiko zu sterben ab einem bestimmten Punkt gar nicht mehr weiter ansteigt, sondern einfach auf einem hohen Plateau bleibt?
Ja, exakt das. Und dass so ein hochkomplexes demografisches Phänomen in der Simulation einfach aus dem Nichts heraus entsteht, nur durch die Interaktion von digitalen Tieren, das verleiht diesem Tool eine unglaubliche Glaubwürdigkeit.
Das ist wirklich beeindruckend. Aber Theorie ist das eine. Das Team in Jena hat ja sicher nicht nur am Computer gespielt. Konnten die das auch an harten, historischen Daten testen?
Und da wird es richtig spannend. Die Forscher um Dario Riccardo Valenzano haben Aggies benutzt, um eines der legendärsten Laborexperimente der Altersforschung einfach komplett nachzubauen. Nämlich das Fruchtfliegen-Experiment von Michael Rose.
Ah, aus dem Jahr 1984. Das ist ein absoluter Klassiker. Rose hat diese Fliegen ja damals extrem streng selektiert.
Ja.
Er hat im Prinzip den Selektionsdruck im Labor dramatisch verändert, indem er systematisch immer nur die Eier von den allerältesten Fliegen gesammelt hat.
Ganz genau. Er hat sie quasi zu einer extrem verzögerten Fortpflanzung gezwungen. Fliegen, die früh gestorben sind oder im Alter keine Eier mehr legen konnten, die fielen komplett aus dem Genpool. Und über ganz viele Generationen hat das dazu geführt, dass diese Population auf einmal signifikant länger lebte.
Weil die Tiere plötzlich gezwungen waren, Energie in die Instandhaltung ihres Körpers zu stecken, anstatt alles sofort in schnelle Reproduktion zu ballern.
Ja, richtig. Und das Valenzano-Team hat exakt dieses Setup in Aggies nachgebaut. Sie haben zwei digitale Fliegenpopulationen erschaffen. Die eine durfte sich ganz normal vermehren, bei der anderen haben sie die verzögerte Fortpflanzung nach dem Vorbild von Rose erzwungen.
Und das Ergebnis?
Deckte sich präzise mit den Labordaten von 84. Die späte Fortpflanzung hat diesen Selektionsschatten, über den wir vorhin gesprochen haben, einfach drastisch nach hinten verschoben. Mutationen, die sonst erst im Alter zuschlugen und unsichtbar waren, wurden plötzlich von der Selektion erfasst und rigoros aussortiert.
Und boom, die Population lebt plötzlich viel länger. Das ist krass. Aber weißt du, was ich mich da frage?
Lass hören.
Das war im Labor. Weder die echten Fliegen von Michael Rose noch die digitalen Fliegen in dieser Simulation mussten sich jemals Sorgen um Spinnen oder um Futtermangel machen. Was passiert denn, wenn ich diese auf Langlebigkeit hochgezüchteten Superfliegen nehme und die einfach draußen in die raue Wildnis setze?
Tja, im echten Leben ist das fast unmöglich zu testen. Die Fliegen werden einfach weg. In Aggies brauchst du nur einen Klick, um die Umweltparameter zu ändern. Sie haben diese langlebige Population einem extrem hohen extrinsischen Sterblichkeitsrisiko ausgesetzt.
Also knappe Ressourcen, ganz viele Raubtiere und hoher Überlebenskampf.
Genau. Generationen, die direkt um dasselbe Futter kämpfen. Und das Resultat? Diese geniale evolutionäre Strategie der Langlebigkeit ging massiv nach hinten los. Der Überlebensvorteil verschwand fast restlos.
Wirklich? Aber warum das denn?
Weil Biologie inner ein energetischer Kompromiss ist. Du als Lebewesen hast nur 100% Energie. Du kannst sie entweder in extrem schnelles Wachstum und super frühe Fortpflanzung stecken.
Oder eben in die Reparatur meiner Zellen, in ein starkes Immunsystem, um ganz lange zu leben.
Richtig. Und jetzt überleg mal, wenn deine Umwelt statistisch gesehen sowieso dafür sorgt, dass du nach 4 Wochen gefressen wirst oder erfrierst, dann ist jede Energie, die du in ein Immunsystem für 5 Jahre investierst, absolute Verschwendung.
Ah, weil bevor mein tolles Anti-Aging-Programm auch nur ansatzweise anfängt zu wirken, bin ich schon lange der Snack von einem Vogel geworden.
Genau. Die Individuen, die sofort alles in die Reproduktion gesteckt haben, die haben die langlebigen Fliegen evolutionär einfach überrannt. Eine verlangsamte Alterung, also Seneszenz, hat unter hohem Gefahrendruck überhaupt keine Chance.
Das bringt uns eigentlich zu einer total wichtigen Unterscheidung, finde ich. Nämlich die zwischen intrinsischer und extrinsischer Sterblichkeit. Da muss man zwingend trennen, wenn man Altern verstehen will, oder?
Unbedingt. Man muss wissen, was ist der genetische Bauplan und was ist einfach nur das Resultat einer feindlichen Welt?
Das ist eigentlich wie bei einem Auto. Wenn du dir ein Auto kaufst, dann bestimmt die intrinsische Qualität, wie gut der Motor gebaut ist, wann reißt der Zahnriemen einfach durch normalen Verschleiß, wann rostet die Karosserie weg. Das ist wie Genetik.
Mhm, schönes Bild.
Und die extrinsische Realität, also draußen auf der Straße, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir im ersten Winter ein umstürzender Baum auf das Auto kracht. Das hat mit dem Motor überhaupt nichts zu tun. Das ist pures, von außen auferlegtes Pech.
Ja, und das Hauptproblem in der Feldforschung ist eben, dass der Forscher am Ende des Tages oft einfach nur einen Haufen Schrott betrachtet. Er kann gar nicht unterscheiden, ist die Population wegen schlechter Gene gestorben oder weil einfach der Wald abgebrannt ist.
Und EGIS isoliert das.
Mathematisch absolut präzise, ja. Die Software dokumentiert jeden einzelnen Todeszeitpunkt und trennt die intrinsische Alterungsrate komplett von diesem externen Rauschen. Wenn du in der Simulation alle externen Risiken abstellst, also keine Raubtiere, unbegrenzt Futter, dann siehst du ein Muster, das man Rechteckisierung nennt.
Rechteckisierung. Auf Englisch sagt man Rectangularization, glaube ich. Wenn wir uns so einen Graphen vorstellen, wo wir eintragen, wie viele Individuen überleben. Bei einer harten Umwelt sieht die Kurve aus wie eine steile Wasserrutsche, die sofort nach unten abfällt, oder?
Genau. Und wenn du die Gefahren abstellst, dann bleibt diese Kurve stattdessen extrem lange, fast waagerecht, auf einem Plateau.
Weil fast jeder so lange lebt, bis sein biologischer, genetischer Verschleiß einsetzt. Und dann, ganz am Ende, stürzt die Kurve senkrecht wie so eine Klippe ab. Sie formt ein Rechteck.
Das ist eine sogenannte Typ-1-Überlebenskurve. Und das zeigt uns, dass das genetische Limit einer Population eigentlich viel einheitlicher ist, als man in der echten Wildnis jemals messen könnte.
Wahnsinn. Aber AGIS macht nicht nur hübsche demografische Graphen, oder? Da geht noch mehr.
Oh ja. Der eigentliche Clou von AGIS liegt tief unter der Haube, im genetischen Maschinencode. Die Forschenden nutzen AGIS, um gigantische genetische Datensätze auszuwerten. Die sogenannten Standortfrequenzspektren. Im Fachjargon sagt man Site Frequency Spectra oder kurz SFS.
SFS. Okay. Ein SFS ist ja im Prinzip eine Bestandsaufnahme. Die zeigt uns, wie häufig spezifische genetische Varianten, also Allele, in einer bestimmten Gruppe von Tieren vorkommen. In der echten Welt musst du dafür Tausende von Genome sequenzieren und wahnsinnig kompliziert zurückrechnen.
Ein irrer Aufwand. Aber in AGIS, da ist die gesamte genetische Historie von der allerersten Millisekunde an komplett und verlustfrei aufgezeichnet. Du pausierst einfach die Simulation.
Einfach Pause drücken?
Ja. Du drückst Pause, du fokussierst dich auf einen ganz bestimmten genetischen Lokus und beobachtest in Echtzeit über hunderte Generationen hinweg, wie diese Mutationen durch die Population wandern.
Du siehst also auf der Ebene von einzelnen Bausteinen, wie Mutationen, die in der Jugend schlecht sind, sofort gekillt werden.
Und du siehst eben auch, wie der Filter im Alter plötzlich total durchlässig wird. Du kannst förmlich zuschauen, wie sich da die genetischen Fehler ansammeln, die dann das Altern verursachen. Das ist Systembiologie in ihrer absolut reinsten Form.
Wenn man das alles mal sacken lässt, dann wird einem wirklich klar, warum EGIS so wichtig ist. Stell dir vor, du sitzt an der Uni und machst Grundlagenforschung. Du musst keine Millionen mehr für Laborversuche auftreiben oder Jahre auf Supercomputer warten.
Nee.
Du lädst dir EGIS runter, definierst die ökologischen Bedingungen und testest deine kühnsten Thesen über Evolution einfach an einem Nachmittag. Altern ist keine undurchdringliche Blackbox mehr.
Es macht den Code des Lebens wirklich greifbar und iterierbar. Und weißt du, wenn man diese Dynamik der Rechteckisierung so betrachtet, da drängt sich mir am Ende noch ein Gedanke auf, der uns Menschen direkt betrifft.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Naja, die menschliche Evolution, die war über Jahrtausende hinweg ein purer, brutaler Überlebenskampf. Gegen Säbelzahntiger, gegen den Winter, gegen Seuchen. Der extrinsische Druck war unglaublich hoch.
Aber das hat sich ja bei uns radikal gewandelt.
Eben. Durch unsere moderne Medizin, durch Hygiene, Landwirtschaft und sichere Städte haben wir diesen extrinsischen Sterblichkeitsfaktor in weiten Teilen der Welt auf fast null gedrückt. Unsere menschliche Überlebenskurve ist in der Moderne massiv rechteckisiert.
Die meisten von uns erreichen heute ein Alter, das für unsere Vorfahren tief, tief im Selektionsschatten lag.
Und das ist die große Frage. Wenn das Altern und die Lebensspanne immer nur eine evolutionäre Antwort auf den Druck der Umwelt waren, was passiert eigentlich mit uns, unserer Spezies, wenn dieser Druck dauerhaft komplett wegfällt?
Oh wow.
Haben wir den evolutionären Motor des Alterns für uns selbst vielleicht gerade unwissentlich angehalten?
Das ist mal ein provokanter Gedanke. Eine Frage, die Biologen, Soziologen und auch Mediziner wohl noch weit in die Zukunft hinein hitzig diskutieren werden. Wir haben jetzt das Werkzeug, um die Vergangenheit der Evolution zu verstehen, aber unsere eigene biologische Zukunft bleibt ein völlig offenes Experiment. Wo die Software heruntergeladen werden kann, steht in den Shownotes. Wir danken dir fürs Zuhören und Mitdenken auf dieser Entdeckungsreise und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Bleib neugierig.
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest. Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv, widersprüchliche Aussagen, ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.
Das war der Podcast Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Danke für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.